NDR Info. Echo des Tages.
Und im Studio ist Holger Beckmann. Guten Abend. Manche sprechen ja immer noch von der Ukraine-Krise. Dabei ist es doch Krieg, zumindest im Osten des Landes, wo russische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen offen gegeneinander kämpfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist heute zu einem Kurzbesuch in der Ukraine gewesen. Freilich nicht im Kriegsgebiet, sondern in der Hauptstadt Kiew. Gleich alles Wichtige dazu in diesem Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Krieg mit unverminderter Brutalität nach wie vor auch im Gazastreifen und dies heute ein Tag dort, an dem sich zeigte, dass es innerhalb der Palästinenser keineswegs eine einheitliche Linie gibt, im Gegenteil. Dann der Blick in den Irak, wo es ja gestern einen verheerenden Anschlag gegeben hatte, sozusagen auf die ohnehin in dem Land grassierende Gewalt durch die IS-Terroristen obendrauf. Innenpolitisch schauen wir auf die Klausur des SPD-Präsidiums in Berlin. Auch da war der Irak ein Thema. In Hamburg ist der Dalai Lama zu Besuch heute und erster Spieltag natürlich der weltmeisterlichen Fußball-Bundesliga, das dann nachher am Schluss dieser Sendung. Also, die Kanzlerin auf Kurzbesuch in Kiew, um zu reden mit dem ukrainischen Staatschef Poroschenko und um zu demonstrieren, dass die Bundesrepublik eine sehr aktive Vermittlerrolle in diesem Konflikt übernehmen will und ja auch schon übernommen hat. Dieses Signal soll vor allem auch nach Moskau gehen, denn in 3 Tagen werden sich Poroschenko und Russlands Wladimir Putin treffen. Und Merkels Besuch könnte dazu beitragen, dass dieses Treffen dann vielleicht doch nicht ganz ohne Ergebnis bleibt. Die Kämpfe zwischen russischen Separatisten und ukrainischen Soldaten gehen allerdings offen weiter. Zuletzt waren sie ja noch angeheizt worden durch den sogenannten russischen Hilfskonvoi, den Russland ohne Erlaubnis über die Grenze geschickt hatte. Inzwischen allerdings sind die meisten Lastwagen angeblich zurück in Russland. Informationen von Ludger Katzmierczak.
Angela Merkels kurze Dienstreise führte zwar nach Kiew, aber die wichtigsten Botschaften der Kanzlerin waren vor allem an Moskau gerichtet. Die ukrainische Regierung habe in den vergangenen Monaten häufig genug guten Willen gezeigt, den Konflikt im Osten des Landes zu lösen, sagte sie nach einem Gespräch mit Präsident Poroschenko.
Aber es bedarf natürlich zweier Seiten, um einen Erfolg zu erzielen. Alleine kann man keinen Frieden schaffen.
Die Ukraine wolle diesen Frieden, betonte Petro Poroschenko. Er forderte Russland auf, seine Soldaten aus der Unruheregion abzuziehen. Merkel äußerte Verständnis dafür, dass die Ukraine ihre territoriale Integrität derzeit mit Waffen verteidigt. Das Problem könne letztlich aber nur auf diplomatischem Weg gelöst werden. Sie setzt große Hoffnungen in das Treffen der Präsidenten Russlands und der Ukraine am kommenden Mittwoch im weißrussischen Minsk.
Es braucht einen zweiseitigen Waffenstillstand, der auch verbunden ist mit einer klaren Kontrolle der russisch-ukrainischen Grenze, weil ansonsten Frieden nicht herzustellen ist.
Die Kanzlerin sagte der ukrainischen Regierung Finanz- und Wirtschaftshilfen für den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur im Osten des Landes zu. Deutschland will die Ukraine mit einer Kreditbürgschaft über 500 Millionen Euro unterstützen und 25 Millionen Euro für den schnellen Bau von winterfesten Flüchtlingsunterkünften zur Verfügung stellen. Poroschenko bezeichnete diese Zusagen als Beginn eines Merkel-Plans für die Donbass-Region. Von Journalisten gefragt, ging der ukrainische Präsident und Schokoladenfabrikant auch auf den eigenmächtig von Moskau losgeschickten Hilfskonvoi ein. Ohne Zustimmung der Ukraine hatte Russland gestern mehr als 200 Lkw mit Hilfsgütern nach Lugansk fahren lassen. Die ganze Welt verurteilt diese Entscheidung Russlands. Heute kann ich Ihnen sagen, dass schon mehr als 185 Lastwagen wieder zurückgekehrt sind. Und dank unserer Bemühungen haben wir Provokationen vermeiden können. Dieser erste Besuch der Bundeskanzlerin in Kiew seit Ausbruch der Krise ist von großer Symbolik. Denn Merkel war am Vorabend des ukrainischen Unabhängigkeitstages gekommen. Morgen feiern die Menschen mit einer Militärparade und vielen Festen und Konzerten die Abspaltung von Russland vor 23 Jahren.
Ludger Katzmierczak war das aus Kiew. Die Spirale unvorstellbarer Gewalt in Nahost dreht und dreht sich weiter. Auf israelischem Gebiet kam ein 4-jähriges Kind bei einem palästinensischen Raketenangriff ums Leben. Auf palästinensischer Seite wurden bei der Vergeltung durch die israelische Luftwaffe dann 2 Kinder, 2 Frauen und ein Mann getötet, eine ganze Familie. Und all diese sind ja lediglich ein paar der vielen, vielen anderen Opfer und Verletzten. Die palästinensische Hamas hat ihrerseits in den eigenen Reihen angebliche Kollaborateure umgebracht, gestern und heute insgesamt 21. Und sie hat die Beteiligung an der Ermordung 3 israelischer Jugendlicher eingeräumt, durch die ja der jetzige Gaza-Krieg sich entzündet hatte. Aus Tel Aviv, Wolf Siebert.
Die Exekutionen waren kaltblütig und getreu dem Hamas-Gesetz ausgeführt. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Mit diesen ungewöhnlich deutlichen Worten hat das Büro des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas die Exekutionen kritisiert. Generalsekretär Abd al-Rahim sagte laut der Nachrichtenagentur Ma'an, sie seien außerhalb des palästinensischen Rechtssystems erfolgt. Ein fairer Prozess habe nicht stattgefunden. Die fehlende Rechtsstaatlichkeit hatte gestern bereits Amnesty International kritisiert. Abd al-Rahim sprach von 20 willkürlichen Exekutionen. Die Anklage lautete dabei Kollaboration mit Israel. Einige der Getöteten hätten bereits seit mehr als 3 Jahren im Gefängnis gesessen, so Abd al-Rahim. Die Exekutionen sind der blutige Höhepunkt einer Reihe von Maßnahmen, mit denen die Hamas im Gazastreifen offenbar Geschlossenheit erzwingen will. Abd al-Rahim warf der Hamas vor, vielen Palästinensern, die sich während des Gazakriegs für eine Feuerpause ausgesprochen hatten, in die Beine geschossen zu haben. Viele andere seien unter Hausarrest gestellt worden. Todesstrafen dürfen nur mit Genehmigung von Präsident Abbas durchgeführt werden. Der aber hatte 2005 ein Moratorium verhängt. 2007 hatte die Hamas nach blutigem Kampf die gemäßigte Fatah besiegt und aus dem Gazastreifen vertrieben. Erst in diesem Frühjahr hatten beide Seiten ein Versöhnungsabkommen geschlossen. Kurz darauf bildeten sie eine Einheitsregierung, der nur parteilose Technokraten angehören. Präsident Abbas sollte den Versöhnungsprozess weiter vorantreiben, wozu auch die Verschmelzung der Sicherheitskräfte von Hamas und Fatah gehört. Abd al-Rahim nannte die Aktionen der Hamas eine Provokation im Hinblick auf das Versöhnungsabkommen. Sie sei nicht ernsthaft an einer Versöhnung interessiert. Die Deutlichkeit der Kritik ist ungewöhnlich. Präsident Abbas sah sich dazu offenbar gezwungen, weil seine Autorität in Frage gestellt ist, nicht nur durch diese Exekutionen. Vor wenigen Tagen hatte der israelische Inlandsgeheimdienst berichtet, eine Hamas-Gruppe habe im Westjordanland ein Komplott geplant mit dem Ziel, Abbas zu stürzen. Heute nun hat Khaled Mashal, der Exilchef der Hamas, offiziell die Verantwortung für die Entführung und die Ermordung der 3 jüdischen Teenager in Hebron übernommen. Nach der Tat hatte Israel mehrere 100 Hamas-Aktivisten verhaften lassen. Es gab Proteste, Raketenbeschuss und dann den Krieg, der nun schon 46 Tage andauert. Auch wenn Mashal heute erklärte, er und die Hamas-Führung hätten erst nach der Tat davon erfahren, die Tatsache, dass er sie heute rechtfertigte, kann auch als Herausforderung von Präsident Abbas verstanden werden. Der gemäßigte Palästinenserpräsident lehnt Entführung und Mord als Mittel der politischen Auseinandersetzung ab. Heute folgte noch eine weitere politische Erklärung der Hamas, die Abbas unter Druck setzt. Die Hamas ist bereit, dass die palästinensische Autonomiebehörde dem Internationalen Strafgerichtshof beitritt, mit dem Ziel, mögliche Kriegsverbrechen Israels im Gazakrieg zu untersuchen. Abbas hatte mit einem solchen Schritt immer gezögert, um zusätzlichen Konfliktstoff mit Israel zu vermeiden. Mashal weiß, dass er mit seinem harten, auf Konfrontation mit Israel angelegten Kurs im Westjordanland viele Anhänger mobilisieren kann. In den vergangenen Kriegswochen hatten sich dort Hamas-Anhänger häufig Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten geliefert. Gestern ging die Polizei der palästinensischen Autonomiebehörde mit Tränengas gegen die Protestierenden vor. Es bahnt sich ein Machtkampf zwischen den gemäßigten und dem radikal-terroristischen Palästinenserlager an. Dieser kann auch Auswirkungen auf die Lösung des Gazakriegs haben. Denn sowohl nach den Plänen Ägyptens als auch der EU soll Palästinenserpräsident Abbas die Kontrolle des Gazastreifens übernehmen und die Umsetzung eines noch auszuhandelnden Waffenstillstandsabkommens organisieren. Auf die Hamas wird er sich dabei nicht verlassen können. Der Gazakrieg, er ging heute mit unverminderter Härte weiter.
Wolf Siebert war das. Und der weitere Kriegsschauplatz im Moment, das ist der Irak. Da war es gestern der Anschlag auf eine sunnitische Moschee in der nördlichen Provinz Jala mit 70 Toten. Hat dieser Anschlag tatsächlich für traurige Nachrichten von dort gesorgt? Denn an ihm waren offenbar nicht Terroristen der radikalen IS beteiligt. Der Anschlag an sich zeigt aber, wie verworren die Lage insgesamt im Irak zurzeit ist und wie unglaublich schwer auch der Versuch, eine von allen mehr oder weniger akzeptierte neue Regierung zu finden. Das alles erhöht auch den Druck auf die internationale Gemeinschaft, doch aktiv in den Konflikt einzugreifen. Martin Zagata berichtet.
Innerhalb von nur 48 Stunden soll ein Untersuchungsausschuss erste Ergebnisse vorlegen. Das heißt herausfinden, wer für den Überfall verantwortlich ist, bei dem in einer sunnitischen Moschee nordöstlich von Bagdad gestern mehr als 70 Menschen erschossen worden sind. Das jedenfalls hat der irakische Parlamentspräsident Shibouri jetzt angekündigt. Zu dieser Eile sieht man sich veranlasst, weil der Überfall die Spannungen zwischen den Schiiten, die Regierung führen, und den Sunniten noch verschärft hat. Bei Selbstmordanschlägen heute auf das Innenministerium in Bagdad und in Tikrit handelt es sich offenbar schon um Racheakte. Denn hinter dem Überfall auf die Moschee sollen schiitische Milizen stecken, möglicherweise, so wird spekuliert, sogar mit Verbindungen zu Ministerpräsident Maliki. Er könnte, so heißt es, aus Ärger über seine Absetzung die Bildung einer neuen Regierung hintertreiben. Sunnitische Abgeordnete haben die Koalitionsverhandlungen umgehend auch ausgesetzt. Einflussreiche Stammesführer der Sunniten wie Scheich Suleiman rufen schon dazu auf, nun auf keinen Fall mehr in eine Regierung mit den Schiiten einzutreten. Damit ist es fraglich, ob es dem designierten Ministerpräsidenten Abadi jetzt noch gelingt, eine Regierung unter Beteiligung aller Volksgruppen zu bilden, die dann den Islamisten den Kampf ansagen könnte. Mit dieser Zuspitzung werden auch die ersten Erfolge im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat wieder in Frage gestellt. Den kurdischen Peschmerga-Truppen ist es mit Luftunterstützung durch die USA gelungen, den Mosul-Staudamm wieder vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Und das ganz große Ziel ist, so die Peschmerga-Führung, die Stadt Mosul, in der die Islamisten ihr Hauptquartier haben, wieder zurückzuerobern. Wir benötigen keine ausländischen Truppen, aber ganz dringend Munition, die geht uns aus, und bessere Waffen, betont der Peschmerga-General Mansur Barzani. Die Kurden haben den Sinneswandel der deutschen Regierung ausdrücklich begrüßt und hoffen, dass die Waffenlieferungen möglichst bald eintreffen. Und unter Druck scheint die Terrororganisation Islamischer Staat nun auch im benachbarten Syrien zu kommen, wo das Regime von Präsident Assad sie lange gewähren ließ. Bei dem bisher offenbar vergeblichen Versuch, den letzten Stützpunkt der Armee in der Provinz Raqqa zu stürmen im Osten Syriens, sollen jetzt aber Dutzende der Gotteskrieger ums Leben gekommen sein. 300 der Islamisten sind nach inoffiziellen Angaben getötet oder verletzt worden bei Gegenangriffen der syrischen Luftwaffe.
In jedem Fall gehören im Irak die Jesiden zu den besonders von den IS-Kämpfern verfolgten Menschen, sowie Christen auch oder Angehörige anderer Glaubensrichtungen, die keinen radikalisierten Islam wollen. Unser Korrespondent Reinhard Baumgarten hat sich deshalb in diesen Tagen auf die Suche gemacht, unter welchen Bedingungen und unter welchen Umständen die Jesiden leben müssen derzeit im Irak.
Ohne Waffen, sagt Khidr Domli, sei die Terrormiliz Islamischer Staat nicht zu stoppen.
Wenn die USA und Europa Minderheiten im Irak schützen wollen, vor allem Christen und Jesiden, dann sollten sie pausenlos Waffen schicken.
Khidr Domli ist 44. In der Kleinstadt Sharia, 15 Kilometer südlich von Dohuk in der autonomen Region Kurdistan, organisiert er Hilfe für Tausende von vertriebenen Jesiden.
Sie sollten auch Waffen in die Berge bringen, um den Menschen dort zu helfen, ihr Gebiet zu schützen. Sie sollten zudem Kommandoeinheiten schicken. Die Truppen der Kurdenregion konnten in diesen Gebieten nicht helfen.
Waffen für die Peschmerga, die Truppen der autonomen Region Kurdistan, sei keine Garantie für die Sicherheit der Jesiden, erklärt Khidr Domli. Knapp 2 Stunden hätten die Peschmerga in der Stadt Sinjar Anfang August der angreifenden Terrormiliz Widerstand geleistet. Dann seien die Peschmerga abgezogen. Ihre den Jesiden zugesagte Sicherheitsgarantie habe sich als wertlos erwiesen. Viele Menschen seien getötet und in der von der Terrormiliz kontrollierte Gebiete verschleppt worden.
Mehr als 400.000 Jesiden sind auf der Flucht. Nach all dem kannst du den Jesiden nicht mehr erzählen, die Peschmerga werden euch beschützen. Sie haben nicht das gehalten, was die Regierung der autonomen Kurdenregion versprochen hat, nämlich wir werden das Gebiet und die Menschen dort schützen.
Ob die Jesiden jemals wieder in ihre Siedlungsgebiete zurückkehren, sei mehr als fraglich, gibt der Englischlehrer Tahsin Hodeida im türkischen Flüchtlingslager Silopi nahe der irakischen Grenze zu bedenken. Nachdem die Terrormiliz den Bezirk angegriffen hatte, seien die Jesiden von arabischen Sunniten umringt worden.
Sie sind in unsere Häuser eingedrungen, sie haben alles geklaut. Vom ersten Tag des Völkermordes an haben sie uns beraubt. Wir können den Arabern und den Peschmergern nicht mehr glauben. Wir trauen nur noch denen, die uns geholfen haben, zu überleben, der PKK und der PYD. Sie sind von Syrien über die Grenze in die Berge gekommen. Sie haben Tausenden von Menschen geholfen, zu überleben.
Die türkische Partia Karkaren Kurdistan, PKK, und ihr syrischer Ableger Partia Yeketia Demokrat, PYD, so versichern viele dem Massenmord entkommene Jesiden, hätten gegen die Terrormiliz gekämpft und Fluchtkorridore ermöglicht. Waffen für PKK und PYD? Beide Gruppierungen werden im Westen als Terrororganisationen geführt. Extremsituationen fördern manchmal extremes Umdenken auf allen Seiten.
Reinhard Baumgarten. Und im Berliner Gasometer hat sich heute das SPD-Präsidium zu einer Klausurtagung getroffen. Eine Tagung, die auch vom Thema Irak dominiert war. Besser gesagt von der Frage eben möglicher Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak, um sie zu unterstützen bei ihrem Kampf gegen die IS-Terroristen. Für die SPD ist das eine besonders schwierige Frage, denn das Nein zum Irakkrieg der USA im Jahr 2003 liegt zwar schon 11 Jahre zurück, gehört für viele Sozialdemokraten aber nach wie vor zum Selbstverständnis und das heißt eben, sich nicht an Kriegen zu beteiligen, weder aktiv noch passiv. Schwierig. Zurzeit aus Berlin, André Schünke.
Die Beratungen dauern länger als geplant. Die Pressekonferenz beginnt fast eine Stunde später und der für den Abend vorgesehene Besuch von Parteichef und Vizekanzler Gabriel bei einer Moschee in Berlin muss schließlich auch noch verschoben werden. Denn zu einem Thema gab es offenbar gleich zu Beginn viel Gesprächsbedarf in der Spitze der SPD. Waffen für den Irak. Auch der Parteivorsitzende gibt zu, dass er sich sein Ja nicht leicht gemacht hat.
Für mich ist es eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich in meinem politischen Leben getroffen habe.
Nur einer hat heute bei der SPD-Klausurtagung in Berlin die Gegenmeinung vertreten. Ralf Stegner, SPD-Vize aus Schleswig-Holstein.
Herr Stegner hat deutlich gemacht, dass er den Kurs des Außenministers unterstützt, aber in dieser einen Frage der Lieferung von Waffen er es für richtig hält, dass dies die Aufgabe der Amerikaner ist und nicht der Deutschen.
Die übrige SPD-Spitze hat sich demonstrativ hinter den Irak-Kurs von Bundesaußenminister Steinmeier gestellt. Schließlich seien die kurdischen Peschmerga-Kämpfer auf ganz konkrete Hilfe angewiesen, so der Parteichef und Vizekanzler Gabriel.
Den Peschmerga auf die Schulter zu klopfen und denen zu sagen, wir bringen euch was zu essen und zu trinken und seht mal zu, wie ihr mit den dreifach gepanzerten Fahrzeugen der ISIS klarkommt, wir machen das nicht, ist keine aus unserer Sicht vertretbare Position.
Gabriel betonte aber, dass es mehr als humanitäre Hilfe und Waffen für die Kurden aus Deutschland mit der SPD nicht geben wird.
Für die SPD ist absolut klar, es wird keinen Bundeswehreinsatz im Irak geben.
Den vielbeschworenen Paradigmenwechsel oder Tabubruch in der deutschen Außenpolitik sieht Gabriel so nicht. Wohl aber die stagnierenden Umfragewerte seiner Partei. Auf maximal 26% kommen die Sozialdemokraten momentan auf Bundesebene. Gabriel sieht's positiv. Normalerweise würden Parteien in den Umfragen abrutschen, sobald sie erstmal an der Regierung sind. Das immerhin sei der SPD nicht passiert.
Ich glaube, dass es relativ einfach ist, das zu erklären. Wir erfüllen jetzt die Erwartungen derjenigen, die uns gewählt haben. Und wegen dieser Dinge sind wir mit 25-26% gewählt worden. Und die haben wir jetzt auch noch. Es weist aber auch darauf hin, dass das nicht reicht, sich mit dem zufrieden zu geben, was man bislang an Politik entwickelt hat.
Und deshalb hat die Parteispitze nun die politischen Ziele für die nächsten Monate ausgegeben. Unter anderem soll die Mietpreisbremse umgesetzt werden. Allerdings soll sie nur für bestehende Wohnungen gelten und nicht für Neubauten. Langfristig will die SPD sich verstärkt um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kümmern, so Parteichef Gabriel.
Hier vor allen Dingen eine moderne Arbeitszeitpolitik, die Menschen die Möglichkeit gibt, wieder eine bessere Balance zu finden zwischen Arbeiten und Leben. Dazu zählt auch das große Thema Familie und Pflege. Etwas, was viele Menschen bedrückt und belastet, dass sie nicht wissen, wie sie mit dieser Anforderung in Zukunft umgehen sollen.
Wie genau die SPD das schaffen will, verriet der Vorsitzende Gabriel allerdings noch nicht. Sein Arbeitstag dauerte heute jedenfalls länger als geplant. Die Familie muss warten.
Ein Aufruf zum Frieden auf diesem Globus, der kommt in diesen Tagen ja immer wieder auch vom Papst, der ja auch die Eltern des von IS-Terroristen enthaupteten amerikanischen Soldaten angerufen hatte. Der Dalai Lama, das Oberhaupt der Tibeter, hat heute zum Auftakt seines viertägigen Besuchs in Hamburg auch zum Frieden aufgerufen, eindringlich und doch mit wenig Hoffnung, dass die Gewalt schnell ein Ende nehmen könnte. Aus Hamburg, Daniel Kaiser.
Der Dalai Lama schwitzt im Scheinwerferlicht. Er legt einen nassen Lappen auf seinen Kopf und macht Witze über die Hitze in Deutschland.
Quite hot, ja.
Die Menschen in der Halle freuen sich und lachen über jeden Spaß auf der Bühne.
Er ist sehr locker, er ist sehr lustig, er lacht viel, er ist sehr bewegt, er ist sehr unkompliziert, hatte ich den Eindruck, ja.
So wie wir ihn eigentlich erwartet und immer kennen. Mit 79 wirkt er einfach.
Irgendwie ist das so, in dem Moment, wo ich ihn begegne, bin ich in einem anderen Leben, in einer anderen Welt. Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, da flossen bei mir auf einmal die Tränen und ich dachte, was ist los? Da haben sich Schleusentore bei mir geöffnet und das ist so eine tiefe Berührtheit, das geht nicht mehr über den Verstand. Das ist eine andere Verbundenheit.
Der Dalai Lama spricht von einer säkularen Ethik, von Regeln, die für alle Menschen gelten, ob sie glauben oder nicht. Denn bei 7 Milliarden Menschen mit unterschiedlichem Glauben oder ohne Glauben sei das die einzige Chance.
So there's no other choice, except secularly.
Der Frieden in der Welt werde nicht vom Himmel fallen, die Menschen müssten ihn selbst schaffen.
I am now nearly 80 years old. I may not see peaceful world.
Ich bin schon fast 80. Ich werde wohl keine friedliche Welt mehr erleben, aber wir müssen uns jetzt schon anstrengen.
Must make effort to better world.
Der Dalai Lama wünscht sich mehr Engagement von Deutschland für den Frieden in der Welt und kritisierte die Rüstungsexporte. Die Deutschen hätten in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Verantwortung übernehmen könnten.
In the past, okay. You German, fight with French, okay. Fight with Russia. Okay.
In der Vergangenheit haben die Deutschen mit Franzosen und Russen gekämpft, okay, aber das war einmal. Ich bewundere, wie Deutschland die europäische Einigung mitentwickelt hat. Die Entscheidung zwischen Gewalt und Frieden liegt hier, sagt der Dalai Lama und klopft sich an die Brust. Es sind keine überraschenden Einsichten, die der Mann aus Tibet mitteilt.
Dass es um Vergebung und Liebe geht und Gemeinsamkeit und Toleranz und ja. Das Wesentliche.
Also inhaltlich sind es eigentlich Dinge, die letztendlich schon jeder normale Mensch weiß.
Viele in der Halle wollen einfach mal Dalai Lama gucken.
Genau, das so als Sightseeing.
Vor dem Kongresszentrum demonstrieren auch Buddhisten. Sie haben ein eigenes Mantra. Sie singen es stundenlang, fast ununterbrochen. Falscher Dalai Lama, hör auf zu lügen. Das sind Shukden-Buddhisten, das ist eine buddhistische Strömung. Und die werde vom Dalai Lama diskriminiert, sagt Markus Rehnert, der hier mitprotestiert.
Wir demonstrieren hier, damit der Dalai Lama ein Verbot einer jahrhundertealten Glaubenspraxis aufhebt, damit er seinen Leuten Buddhisten Religionsfreiheit gibt, damit er aufhört, Leute, die eine bestimmte Glaubenspraxis ausüben, zu diskriminieren.
Mitgefühl, Toleranz und Vergebung, das sind die Themen, über die der Dalai Lama in den kommenden Tagen in Hamburg sprechen wird.
Und überall in Deutschland gehen die Sommerferien zu Ende. Sollte es allerdings wahr werden, was sich da derzeit bei der Lufthansa abzeichnet, dann könnte es in diesen auslaufenden Ferientagen auf vielen deutschen Flughäfen doch noch einiges an Durcheinander geben, denn die Lufthansa-Piloten drohen mit Streik. Es geht ihnen um die Rente. Roman Warschauer aus Frankfurt.
Passagiere der Lufthansa müssen sich ab sofort auf neue Streiks einstellen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat die Verhandlungen mit dem Unternehmen zu den Übergangsrenten als gescheitert erklärt. Die Streiks wolle man der Öffentlichkeit jeweils vorher ankündigen, heißt es. Nach den Streiks der Piloten im Frühjahr hatten zuletzt beide Seiten mithilfe eines Moderators über die strittige Übergangsversorgung verhandelt. Diese regelt bisher, dass ein Lufthansa-Pilot schon mit 55 Jahren in den Ruhestand gehen kann. Die Lufthansa will diese Regelung abschaffen. Nach Angaben der Pilotengewerkschaft war das Unternehmen zuletzt nicht bereit, ein neues Angebot vorzulegen. Deswegen müsse man den Druck jetzt deutlich erhöhen. Die Gewerkschaft rechnet mit einer langen Auseinandersetzung. Die Lufthansa bedauert die Entscheidung der Gewerkschaft. Streiks könnten die anstehenden Herausforderungen nicht lösen, heißt es in einer Mitteilung. Man sei jederzeit zu weiteren Gesprächen bereit.
Ja, so ist das. Galileo, das ist natürlich der Name eines großen Wissenschaftlers und es ist der Name des europäischen Navigationssystems, das einmal dem amerikanischen GPS Konkurrenz machen soll, wenn es nicht noch Lichtjahre bis dahin dauert. Denn im Moment muss die Europäische Weltraumbehörde registrieren, dass ausgerechnet eine russische Trägerrakete zweier ihrer Galileo-Satelliten falsch ausgesetzt hat im Weltall.
Es könnte ein schwerer Rückschlag für das europäische Prestigeprojekt sein. Die beiden Satelliten für das geplante Navigationssystem Galileo, das Europa unabhängig vom GPS-System der USA machen soll, sind von ihrer Trägerrakete auf einer tieferen Erdumlaufbahn ausgesetzt worden als vorgesehen. Das hat die französische Raketenbetreibergesellschaft Arianespace in der Nacht mitgeteilt. Gestern Nachmittag um 2:30 mitteleuropäischer Zeit waren die beiden in Bremen gefertigten Satelliten vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana mit einer russischen Soyuz-Rakete ins All geschossen worden. Ziel: eine Erdumlaufbahn in mehr als 23.000 Kilometern Höhe. Dort sollten sie nach ein paar Tests im Herbst in Betrieb gehen. Alles sei nach Plan verlaufen, hieß es zunächst. Doch wie der Chef der französischen Raumfahrtagentur CNES Le Gall heute bekannt gab, schafften die beiden Satelliten es nur in eine Umlaufbahn in 17.000 Kilometern Höhe. Offenbar war die Panne 3 Stunden nach dem Start aufgetreten. Ob der Fehler behoben werden kann, wissen die Experten noch nicht. Die beiden Satelliten in die geplante Umlaufbahn zu bringen, werde kompliziert sein, so Raumfahrtagenturchef Le Gall. Bislang sei nicht klar, ob diese genügend Treibstoff an Bord hätten, um aus eigener Kraft in den richtigen Orbit zu gelangen. Wie schwerwiegend die Panne für das Gesamtprojekt Galileo ist, ist noch nicht absehbar. Der aktuelle Zwischenfall ist allerdings nur eines von vielen Problemen, die es bei dem milliardenschweren europäischen Prestigevorhaben schon gegeben hat. Galileo, das aus insgesamt 30 Satelliten besteht, sollte bereits 2008 an den Start gehen und dem Navigationssystem GPS Konkurrenz machen. Unter anderem soll es Positionen genauer bestimmen können als das US-System. Wegen Streitigkeiten zwischen den Partnerländern kam es aber immer wieder zu Verzögerungen und steigenden Kosten. Nach derzeitiger Planung soll Galileo bis 2020 voll einsatzfähig sein.
Ein Bericht von Kerstin Gallmeier war das. Und jetzt ist die Kollegin Sarah Schwedmann im Studio mit dem Sport. Und Sarah, gestern haben die Bayern ja mit einem Sieg in Wolfsburg die neue Fußball-Bundesliga-Saison eröffnet. Heute haben die anderen Spitzenteams dann nachgezogen oder sie tun es sogar noch.
Richtig, denn in diesen Minuten läuft das Topspiel des ersten Spieltags im ausverkauften Dortmunder Stadion. Empfängt der BVB Bayer Leverkusen. Und nach 25 Minuten führt Leverkusen, genauer gesagt, nach 6 Sekunden nach dem Anstoß sind die schon in Führung gegangen, also aktuell 1:0 für Leverkusen. Der Reviernachbar der Dortmunder, Schalke 04, ist mit einer Niederlage heute Nachmittag in die neue Saison gestartet. Schalke unterlag bei Hannover 96 mit 1:2 und das nach einer 1:0 Führung. Für Weltmeister Benedikt Höwedes kein gelungener Start in die neue Saison.
Die Saison ist noch lang, wir haben uns den Start natürlich komplett anders vorgestellt, da brauchen wir nicht lang drum herum reden, aber wir haben schon andere schwierige Zeiten durchstanden, wo wir immer wieder als Mannschaft gut rausgekommen sind und machen wir auch diesmal. Also noch mache ich mir da keinen großen Kopf.
Aufsteiger Köln holte im ersten Spiel der Saison einen Punkt. Die Kölner spielten zu Hause unentschieden 0:0 gegen den Hamburger SV. Und Kölns Verteidiger Kevin Wimmer war mit dem Ergebnis ganz zufrieden.
Ich glaube, für den ersten Spieltag mit einem 0:0 da reinzugehen, ist schon in Ordnung. Für uns war es wichtig, dass wir heute auf jeden Fall schon mal mit Punkten nach Hause gehen und wird sicherlich jetzt in den nächsten Wochen werden wir uns noch steigern. Wir werden uns besser einspielen und dann werden die Ergebnisse sicher auch noch besser.
In den weiteren Partien trennten sich Hertha BSC Berlin und Werder Bremen unentschieden 2:2. Augsburg unterlag in Hoffenheim mit 0:2 und Eintracht Frankfurt besiegte den SC Freiburg mit 1:0. Den Spieltag beschließen werden dann morgen Aufsteiger SC Paderborn mit seinem ersten Bundesligaspiel gegen Mainz und in der zweiten Partie am Sonntagnachmittag empfängt Borussia Mönchengladbach den VfB Stuttgart.
So viel zum Auftakt also in der ersten Liga. In der zweiten Bundesliga steht an diesem Wochenende ja bereits der dritte Spieltag an, ne?
Ja, und auch an dem konnte Fortuna Düsseldorf nicht den ersten Sieg der Saison einfahren. Düsseldorf verlor zu Hause mit 0:2 gegen Karlsruhe. Und nach 2 Unentschieden und einer Niederlage heißt es für Düsseldorfs Trainer Oliver Reckert, seine Mannschaft wieder auf die Siegesspur zu bringen.
Es gibt immer wieder Lösungsmöglichkeiten. Wir haben hier einen breiten Kader. Wir haben schon noch Möglichkeiten, die Mannschaft zu verändern. Wir werden natürlich schon auf das aufmerksam machen, was heute nicht gut gelaufen ist, aber einiges. Und das werden wir versuchen, im nächsten Spiel natürlich ganz klar abzustellen. Keine Frage.
Im zweiten Samstagsspiel siegte der FSV Frankfurt mit 1:0 in Nürnberg.
Nun wird ja an diesem Wochenende nicht nur Fußball gespielt. In Berlin nämlich kämpfen die besten Schwimmer Europas um die Titel. Und die Deutschen konnten sich heute gleich ein paar Medaillen sichern.
Ja, allen voran Paul Biedermann und die deutsche Freistil. Mehrspielstaffel über 4x200 Meter, die sich den Europameistertitel holten. Dank eines starken Paul Biedermanns als Schlussschwimmer schlug die deutsche Staffel als erste an vor Russland und Belgien.
Ich muss sagen, ich muss das ja dann irgendwie nur nach Hause schwimmen. Die drei Jungs vor mir haben einfach eine tolle Arbeit gemacht. So macht das Spaß mit der Kulisse, mit den Fans im Rücken. Einfach schön.
Zuvor hatte Christian Diener Platz 2 über 200 Meter Rücken belegt und Turmspringer Sascha Klein gewann die Bronzemedaille.
Das war der Sport von und mit Sarah Schwedtmann und das war auch das Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Für Ihr Interesse bedankt sich ganz herzlich Holger Beckmann. Schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.